Hallo und herzlich willkommen. Wie heißt es in dem schönen alten Volkslied? Dort droben auf dem Berge, da krieg ich keine Luft. Dort droben auf dem Berge fahr ich in die Gruft. Oder so ähnlich. Viel Spaß.
Das Gehirn und der Finger. Was in unseren Köpfen und Körpern so vor sich geht. Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger.
Magnus, du hast dein Leben riskiert. Fast so wie Reinhold Messner.
Also erstens mal muss ich dir vorwerfen, hättest du mir das Lied vor 3 Jahren vorgesungen, wäre das Problem gar nicht erst entstanden.
Sorry.
Und zweitens, ja, es war genau wie bei Reinhold Messner, aber ich war nicht alleine auf dem Berg.
Moment, er auch nicht. Der Yeti war bei ihm. Er hat er mir selbst erzählt. Ich habe mit ihm gesprochen.
Okay, akzeptiert. In meinem Fall waren es noch ein paar mehr. Es war schlicht und einfach so, wir waren in einer Gruppe in Grindelwald in der Schweiz auf einer Höhe von 937 Metern. Dann sind wir mit einer Seilbahn auf eine Bergstation gefahren und dann mit einer Zahnradbahn den Rest auf das Jungfraujoch auf 3454 Metern. Das heißt, wir haben in ungefähr 40 Minuten eine Höhendifferenz von 2500 Metern geschafft. Mhm. Ohne uns anzustrengen.
Du würdest sagen, das ist noch mehr, als wenn man aus Berlin kommt und wenn man in Urlaub fährt, durch die Kasseler Berge fahren muss.
Ja, oder um es in den Worten des Münsterlandes zu sagen, das ist noch mehr, als wenn du auf den einzigen Berg fährst, den es da gibt, nämlich das Autobahnkreuz so und so, wo du dann eben auf 10 Meter Höhe oder so bist. Also das ist ja erstmal eine eher unnatürliche Art, einen Berg zu ersteigen, also eben wirklich, wirklich schnell.
Also eben auch nicht zu ersteigen, sondern hochgefahren zu werden?
Ja, als ich oben ankam, hatte ich Kopfschmerz, ich war kurzatmig, ich hatte ein massives Krankheitsgefühl, ich fühlte mich so richtig schlecht. Ich glaube, ich hatte auch so einen leichten Schweißausbruch, aber jedenfalls fühlte ich mich richtig schlecht. Dann war ich verunsichert und habe gedacht, oje, in meinem Alter sollte man solche Dinge nicht mehr tun, aber eigentlich fühle ich mich fit. Und dann war es eine extreme Erleichterung, als dann die Hälfte der Gruppe zugab, dass sie sich genauso fühlten. Also ich hatte zwar immer noch das Problem, aber offensichtlich gab es einen äußeren Faktor für das Problem und das war nicht nur ich.
Du bist ja eigentlich ein guter Beobachter. Darf ich dich fragen, ob das dir so schlecht ging, dass du das den anderen nicht angesehen hast? Oder waren das einfach Dinge, die man nicht sah, sondern die man nur gefühlt hat?
Die konnte ich nicht sehen bei den anderen. Und ob sie es bei mir sehen konnten, wage ich zu bezweifeln. Es hat mich jedenfalls keiner darauf angesprochen. Aber es war so ein wirklich unangenehmes Gefühl. Nicht so ein bisschen Schwindel, das würde man ja ertragen, sondern es war das Gefühl, ich habe ein ernstes Problem. Es war das Gefühl, irgendwas mit Herz-Kreislauf.
Und du hattest es so auch zum ersten Mal in deinem Leben, sonst hättest du es ja vielleicht einordnen können.
Ich hatte es in der Form zum ersten Mal in meinem Leben. Und als ich gehört habe, dass es den anderen ähnlich ging, wurde ich selbstbewusster.
Ich finde das übrigens lustig, dass du sagst selbstbewusster. Ich hätte gedacht irgendwie, oh Gott, es ist wie bei Monty Python, die Lachsschaumspeise war schlecht, wir werden jetzt alle sterben oder so, aber...
Ja, das ist ein gutes Argument, aber da wir keine Lachsschaumspeise zu uns genommen hatten, sondern einfach nur gemeinsam diese 2500 Meter zurückgelegt haben, okay. Höhenmeter, deutete sich ja ganz stark an, dass das damit zu tun haben würde.
Okay.
Wir waren pikanterweise auf einer Bergstation, auf einer Forschungsstation oben auf dem Jungfraujoch. Und das Lustige ist, dass die dort oben auch Höhenmedizin machen. Also wir waren im Grunde genau richtig. Die machen auch andere Dinge. Also die erforschen Klimawandel und Atmosphären, Chemie und sowas. Die Station gibt es schon seit 1931. Man hatte wirklich das Gefühl, in einem Film der 30er Jahre zu sein, weil dann sich nichts verändert hatte, bis auf die Technik. Ja, und dann habe ich gedacht, oh, ich habe hier so eine Smartwatch. Also so eine moderne Uhr, die dann alles kann, bis hin zu EKG und O2. Und dann habe ich meine Sauerstoffsättigung gemessen und dann stellte sich raus, die ist unter 90. Das ist ganz schlecht. Also wenn ich jetzt hier unter 90 hätte, ohne diese Erklärung, ohne diesen Grund, müsste ich wirklich, wirklich sofort auf Intensiv.
Und grundsätzlich, wo auch immer du das hast, dann würde das Herz arbeiten wie bekloppt, weil es versuchen würde, irgendwie den Sauerstoff irgendwie zu transportieren, weil es denken würde, Gott, ich muss ganz schnell diesen Sauerstoffgehalt erhöhen. Ne?
Ja, und du fängst auch ganz schnell an zu atmen, weil der Körper denkt, du musst jetzt sehr viel mehr Sauerstoff in den Körper kriegen. Dann kam dann doch der Mediziner wieder raus. Dann habe ich mir auf der Forschungsstation so ein richtiges Sauerstoffgerät geliehen.
Sauerstoffmessgerät.
So ein Messgerät, diese kleinen Dinger, die man auf den Finger steckt, wo man dann eben nach 10 Sekunden einen zuverlässigen Wert hat.
Die, glaube ich, auch ganz primitiv sind, ne? Die haben nur eine Diode, die da durchleuchtet und man guckt, wie rot das Blut ist oder so, ne? Irgendwie sowas.
Ja, genau. Und die Reflexion, ich glaube, es geht um Reflexion und nicht um Durchscheinen. Aber selbst das weiß ich gar nicht zuverlässig. Aber die Reflexion hängt dann eben davon ab, wie viel Sauerstoff im Blut gebunden ist. Und diese Werte sind erstaunlich zuverlässig. Zu meiner Überraschung waren die Werte, die ich selber bei mir mit der Uhr gemessen habe, ganz ähnlich denen mit diesem richtigen Messgerät. Und dann bin ich durch die Station gewandelt und habe alle Leute gemessen, die den Finger nicht rechtzeitig weggezogen haben. Wir haben dann die Station verlassen zum Mittagessen und ich habe dann gleich weiter gemessen. Also mir gegenüber saß ein ganz dicker Amerikaner, sofort Finger her, und eine junge Frau am Kiosk, auch Finger her, und ich habe ganz viele Leute gemessen. Und das Irritierende war, dass ich dort oben Werte zwischen 82%, das ist ganz niedrig, und 98% hatte. Das ist gut, 98 ist normal. Dass aber die Symptome der Leute nicht unbedingt mit dem Wert zu tun hatten. Also man würde jetzt denken, der mit 82, dem ging schlecht, und den mit 98 ging es gut. Das war aber nicht so.
Interessant.
Das war irritierend. Und was auch irritierend war, war, also ich hatte ja erkennbar einen Sauerstoffmangel, ich und viele andere auch. Aber irritierenderweise bekommt man eigentlich diese Höhenkrankheit, also die Symptome passen schon dazu, die kriegt man eigentlich erst deutlich später, nach ein paar Stunden. Und bei mir war das wirklich, also wenige Minuten, nachdem wir den Zug verlassen haben, die Zahnradbahn verlassen haben, war das schon so, und bei den anderen auch. Ja, das war das Irritierende. Passte eigentlich nicht zum Symptom.
Aber ich finde es interessant, dass du da gemessen hast, wie verrückt. Du warst sozusagen der Reinhold Messer. Kann man das so sagen?
Ja, der kranke Reinhold Messer. In dem Fall, weil ich ja selber betroffen war.
Klar, also habe ich ja vorausgesetzt. Die Frage ist, wann ging es dir wieder besser? Erst nach dem Abstieg?
Also wir waren so weit, dass wir eigentlich gedacht haben, wir müssten wieder runter. Und zwar ziemlich sofort.
Okay.
Dann hat sich das aber nach einer Stunde oder so wieder normalisiert, erstaunlicherweise. Also eigentlich in einem Zeitraum, in dem es noch gar nicht angefangen hätte haben sollen.
Aber ich meine, das ist bis heute Lehrbuchwissen, dass das erst nach so und so viel Zeit kommt, und ihr wart alle Freaks?
Wir waren nicht Freaks, da überlagerten sich zwei Phänomene.
Ah, okay.
Wusste ich aber dann erst später. Wir waren nach relativ kurzer Zeit wieder belastbar. Nicht alle übrigens. Ich glaube, ein oder zwei sind tatsächlich früher runtergefahren, wir anderen sind oben geblieben. Es ist fantastisch da oben. Du kannst die Station verlassen, du kannst dann durch den Schnee spazieren. Du kannst zum Mönch spazieren gehen, also Jungfrau, Joch, Mönch und so weiter. Und das ging dann auch.
Das musst du jetzt mal Leuten erklären. Das ist ein zweiter Gipfel?
Oder? Ja, ist ein zweiter Gipfel, genau.
Okay.
Und dann haben wir eine Wanderung gemacht und das war schon sehr, sehr eindrucksvoll. Und es ging uns erstaunlich schnell wieder gut. Die Ursache des Ganzen bestand erstmal darin, dass da oben natürlich ein wahnsinnig geringer Luftdruck ist. Also der Sauerstoffdruck da oben ist um ein Drittel reduziert, ungefähr. Das heißt, du musst einfach schneller atmen, um genug Sauerstoff zu kriegen. Jetzt passiert aber etwas Blödes. Jetzt atmest du gleichzeitig CO2 vermehrt ab durch die vermehrte Atmung. Das können wir jetzt auch gleich probieren. Wenn wir jetzt beide ganz schnell atmen würden, dann würde sich an der Sauerstoffsättigung nicht viel ändern, weil die ist ja nahezu bei 100% bei uns beiden jetzt. Wenn wir aber ganz schnell atmen würden, dann würden wir CO2 abatmen. Dann wird das Blut basisch, die Blutgefäße verengen sich, und dann kommt genau das Gefühl, was noch präziser auf das passt, was ich dort oben empfunden habe und die anderen auch. Dann fühlst du dich benommen, du kriegst Herzrasen, wenn du Pech hast, kriegst du sogar Muskelzittern.
Ich glaube, was auch sein kann, ist, dass deine Hände dich richtig verkrampfen, ne?
Ja, ja.
Durch Hyperventilation.
Genau.
Dann hast du das Gefühl, du hast so eine Art Dauerarthrose.
Und insofern ist es da oben dann auch gar nicht sinnvoll, ganz bewusst schnell zu atmen. Den Eindruck hatte ich nämlich auch. Ich habe das probiert, natürlich. Wenn du eben einen 80er-Wert O2 in deinem Blut siehst, dann fängst du ganz gezielt an zu atmen, also über das Unterbewusste hinaus. Aber dadurch haben sich die Symptome nicht verbessert. Dann habe ich aber schon beobachtet, wir mussten dann ein paar Mal den Ort wechseln mit der Gruppe, und durch das Gehen wurde es weniger schlimm. Das war eigentlich total widersinnig, weil ich durch das Gehen ja nicht automatisch noch mehr atmen würde, aber eben mehr Sauerstoff verbrauche. Und dadurch hatte ich einfach den Effekt, dass ich dadurch das CO2 wieder einigermaßen normalisiert bekommen habe, und dadurch ging es uns dann auch wieder besser, nicht nur mir.
Also, du hast gesagt, man kann eigentlich nur, aber ich dachte, man kann zwei Dinge tun. Also, legal, man kann sich eine Sauerstoffflasche und eine Maske mitnehmen, so wie das ja auch andere machen, wenn sie auf hohe Berge gehen und nicht Reinhold Messner sind, die das alles ohne Sauerstoff schaffen wollen. Das könnte man ja machen. Man könnte ja auch clevererweise für solche Leute, die regelmäßig schnell da hochfahren, gerade wenn man eine Höhenforschungsstation hat, könnte man ja solche Sauerstoffflaschen vielleicht auch mal als Notfallausrüstung bereithalten. Und dann könnte man das machen, was sie vernünftigerweise in Kolumbien machen, wenn sie so schnell nach da oben fahren. Sie kauen einfach ein Coca-Blatt und dann geht's dir gut. Aber ich nehme an, ihr hattet kein Coca-Blatt dabei.
Wir hatten kein Coca-Blatt dabei, und ich bin auch jetzt nicht sicher, was passieren würde, wenn wir Sauerstoff eingeatmet hätten. Mein Problem war ja auch der geringe Sauerstoffwert. Aber mein Hauptproblem war ja die schnelle Reaktion des Körpers darauf.
Na, aber der Wert hätte sich ja geändert und dann hätte ja die Reaktion des Körpers abnehmen können.
Wahrscheinlich ja. Aber ich habe es ja in den Griff bekommen und wir haben es in den Griff bekommen, indem wir eben doch wieder einigermaßen normaler geatmet haben.
Na, du hast es durch Messen und sich ablenken in den Griff bekommen.
Ja, auch. Aber das Interessante ist bei diesem CO2-Wert, wenn der eben fällt, wenn der deutlich fällt, das kann man simulieren, indem man tatsächlich schnell atmet. Und das haben wir als Kinder doch früher auch gemacht.
Also ich nicht.
Ich schon. Wir haben wirklich schnell geatmet und dann wurde uns ganz flau. Und wem es dann am flausten ging, der war dann quasi der Gewinner von der Sache. Das kann so weit gehen, dass du ohnmächtig wirst.
Dann hast du aber gewonnen.
Dann hast du zweifelsohne gewonnen. Das haben wir als Kinder aber nicht so weit getrieben. Nur, das ist genau dieser Effekt. Und dieser Effekt ist sehr eindrücklich. Zwei Dinge irritieren mich. Das eine ist, ich habe keine Statistik über Notfälle gefunden. Also wenn du ein paar Stunden da oben bist, dann hast du natürlich auch irgendwann das Sauerstoffproblem. Ja, du hast schnell das CO2-Problem und du hast langsam, nach ein paar Stunden, das Sauerstoffproblem. Und ich habe mich total gewundert, wie stabil die allermeisten Touristen waren, die da oben rumgelaufen sind. Da kommen also wirklich Leute, naja gut, aus dem Flachland, das kann man denen nicht ansehen. Aber da kommen Leute, zum Teil sehr alte Leute, zum Teil gehbehinderte Leute, zum Teil also wirklich kränklich aussehende Leute, die sich dem aussetzen. Und ich wundere mich, dass da nicht viel mehr passiert, beziehungsweise ich weiß auch nicht, ob da viel mehr passiert. Die Statistik darüber gibt es irgendwie nicht. Aber es gibt auch keine Warnhinweise.
Ich habe was gefunden auf einer österreichischen Gesundheitsseite. Da gibt es ein paar Informationen zu Wahrscheinlichkeiten bei Höhenkrankheit. Also bei 2500 Metern, wo warst du?
3,5.
Okay, bei 3,5. Also bei 2500 Meter ist jeder vierte Mensch betroffen. Bei 3000 sind es etwas 40% der Menschen, die an einem Tag übrigens, du warst ja noch schneller oben. Also man sagt, wenn du an einem Tag auf 3000 Meter aufsteigst, haben die meisten davon die akute Höhenkrankheit, AMS. Das ist das, was du auch gehabt hast. So. Bei 4000 Meter sind es dann schon 85% und so weiter. Und dann ab über 5000 Meter gibt es dann auch lebensbedrohliche Formen wie Höhenhirnödem und Höhenlungenödem. Aber das ist dann ein Thema für ein anderes Mal. Ja? Aber es ist tatsächlich eben so, dass bei 4000 Metern bereits 85% der Menschen die akute Bergkrankheit haben.
Aber es ist doch total erstaunlich, wenn du dann siehst, dass bei 3500 Metern, und zwar ganz, ganz schnell erstiegen, wirklich Leute rumlaufen, die überhaupt nicht so aussehen, als wenn sie gesundheitlich stabil wären.
Klar, was ich auch sehe übrigens ist, dass du hättest vorbeugen können, nicht nur durch einen allmählichen Aufstieg, sondern auch durch Acetazolamid oder Dexamethason unter ärztlicher Aufsicht. Ich meine, du bist Arzt, also unter deiner eigenen Aufsicht.
Moment, ärztliche Aufsicht für sich selber ist unter Umständen keine gute Idee.
Okay.
Ich kann eine eigene Ohnmacht ja nicht behandeln, auch wenn ich Arzt bin.
Das stimmt. Also diese zwei Wirkstoffe hättest du, wenn ein anderer Arzt dabei gewesen wäre, vielleicht einnehmen können. Ausreichende Flüssigkeitsaufnahme und nein, Jagertee zählt nicht. Und Einnahme von Aspirin und oder Paracetamol, Ibuprofen in geringer Dosierung. Das lese ich hier auch.
Das Problem ist, dass die Körperreaktion auch darin besteht, dass die Gefäße im Gehirn sich weiten. Das wiederum kann aber dann auch zu Ödemen führen und zumindest zu Kopfschmerzen. Mhm. Das Erstaunliche ist ja, dass wir das überhaupt überleben. Das Erstaunliche ist ja wirklich, dass wir da oben bis auf leichte Probleme, die ich hatte, die wir hatten, ja eigentlich relativ gut zurechtkommen. Und noch erstaunlicher ist, dass der Körper innerhalb von wenigen, ich nehme an Tagen, ja auch die Sauerstoffbindungsfähigkeit des Blutes erhöht. Also er produziert einfach Blut. Das ist ja das, was dann dieses Blutdoping in Anführungsstrichen ist. Die trainieren ja in großer Höhe und haben dann eben ein riesiges Depot, wenn sie wieder auf normale Höhe kommen. Mhm. Das alles funktioniert ja sehr gut, aber natürlich nicht in dieser irren Geschwindigkeit. Aber es war wirklich ein vernichtendes Gefühl.
Glaube ich.
Und es war total irritierend im ersten Moment, als ich dachte, ich bin der Einzige. Und es war immer noch irritierend, als ich gemerkt habe, es sind viele betroffen. Und es war noch irritierender, als ich dann gemerkt habe, es hat eigentlich überhaupt nichts, zumindest nicht zwingend, mit dem aktuellen O2-Spiegel zu tun.
Das finde ich auch bemerkenswert. Also da würde ich sagen, hast du eine Idee, welcher Physiologe da nochmal was zu sagen könnte? Weil das ist ja wirklich ein spannendes Phänomen.
Ja, ich muss diesbezüglich schlicht und einfach genau diese hochalpine Forschungsstation Jungfraujoch anrufen, weil die ja auch Höhenmedizin machen. Die sind also der optimale Ansprechpartner, habe ich bisher nicht getan, tue ich aber ausdrücklich noch, weil es spannend ist.
Ich finde es übrigens total interessant, weil ich habe ja Kokablätter gesagt und das ist tatsächlich so medizinisch gesehen, dass wenn man die kaut, man die Sauerstoffaufnahme im Blut fördert. Also es ist ein messbarer medizinischer Vorteil sozusagen, den man in dieser Situation hat.
Bitte was? Das erstaunt mich.
Also den Mechanismus kenne ich nicht, aber ich habe zumindest auch gesehen, dass in Peru und Bolivien auch Ärzte Coca-Tee empfehlen zum Beispiel. Und ich habe bestimmt auch in diesem Podcast schon mal erzählt, dass ein Freund von mir, ohne es zu wissen, Kamillentee aus Bolivien mitgebracht hat, wo eben 5% Coca-Blätter mit drin waren. Also 95% Kamille, 5% Coca. Und als ich mal eine ganz schlimme Magen-Darm-Geschichte hatte, hat er mir so einen Tee gemacht. Ich war damals sehr ängstlich und dachte, ich werde da sofort abhängig.
Er wusste aber von den 5%.
Er wusste es, er hat es mir empfohlen. Mhm. Ich wollte erst nicht und dann ging es mir so elend, dass ich nach einem halben Tag gedacht habe, ist mir doch scheißegal. Und trotz Suchtphobie und die Wahrheit ist natürlich, ich habe nichts gemerkt. Ich habe danach auch kein verrücktes Verlangen nach diesem Tee entwickelt. Aber innerhalb von einer halben Stunde ging es mir wieder gut. Kopfschmerzen war weg, Übelkeit war weg. Ich habe alles drin behalten. Also wirklich, war wie ein Wundermittel. So, und ich habe gar nichts gemerkt. Also so wie vielleicht, wenn man eine ganz schlimme Grippe hat, man nimmt mal sowas wie Grippus da hat und dann denkt man, ach, jetzt geht's mir wenigstens wieder gut genug zum Fernsehen. Also so war der Effekt, aber eben mit einem natürlichen Wirkstoff. Also Kokain, furchtbare Sache, wenn man abhängig ist und so weiter, keine Frage. Drogenhandel, Kriminalität, aber das reine Coca-Blatt. Ich würde mir so sehr wünschen, dass es das hier gibt. Gerne auch mit Kamillentee verschnitten. Und du hättest es auch gut gebrauchen können.
Ja, aber es hätte ja sozusagen meine Messergebnisse verfälscht.
Ja, du hättest gar nicht gemessen. Es wäre einfach gut gegangen.
Ja, zunächst mal ja nicht. Und die Neugier war dann ja größer. Und ich bin ja auch ganz zufrieden mit mir, dass ich das dann durchgezogen habe, obwohl es mir zunächst mal gar nicht so gut ging. Aber die Konsequenz ist, also jederzeit wieder hinfahren, aber tatsächlich mit dem Gefühl, also vorher zu wissen, was passieren kann. Und die Coca-Blätter weiß ich nicht. Viel trinken ist sicherlich eine gute Idee und gegen Paracetamol habe ich dann auch nichts.
Würdest du denn beim nächsten Mal, wenn du da hochfährst, das Risiko auf dich nehmen, dass das Gleiche passiert? Oder würdest du dir denn schon ein bisschen mehr Gedanken machen, diese beiden Wirkstoffe mal angucken, dich eher akklimatisieren, also langsam aufsteigen oder heimlich Coca-Blätter in deinem Garten in Castrop-Rauxel ziehen?
Mit dem Wissen, dass es mir nach einer Stunde wieder gut ging, hätte ich überhaupt keine Bedenken. Ich würde aber mehrere Sauerstoffmessgeräte mitnehmen und dann würde ich wirklich daraus eine lustige Studie machen, die es aber vermutlich längst gibt. Aber interessant war eben einfach das Missverhältnis zwischen dem Sauerstoffwert und dem subjektiven Befinden. Das hat mich irritiert und dafür habe ich noch keine Erklärung.
Dann kann ich dir abschließend noch was erzählen aus meinem Gespräch mit Reinhold Messner, was ich nämlich bis heute faszinierend finde. Ich fand den schon immer eine faszinierende Type, habe auch mal in ein Buch von ihm reingeguckt, habe ihn als Kind und Jugendlicher viel in Talkshows gesehen und irgendwann habe ich ihn dann nun selber interviewt für meine Radiosendung. Und dann habe ich gesagt, Herr Messner, ich weiß nicht, ob Ihnen das Thema schon zum Halse raushängt, aber wir wollten doch nochmal, wenn es okay ist, für Sie über den Yeti sprechen. Und dann sagte er, gerne, gerne. Und war ganz positiv. Und dann hat er uns erzählt, also meinem Co-Moderator Sven und mir, dass er eben da oben war und dass die Einheimischen schon immer sagen, dass es so eine Art eben Menschenaffen gibt, der aber eben in großer Höhe manchmal auftaucht und dass das mit dem Schnee Menschen gar nichts gemein hat, sondern man davon ausgeht, dass es so einen Verwandten des Gorillas sozusagen gibt, der eben auch mal in Regionen geht, wo Dauerfrost und Schnee herrscht. Und das hat er uns dann in sehr konkreten Dingen beschrieben, wie das war, dass er aus dem Zelt guckte und da eben so eine Art Gestalt sah, die sich dann neugierig näherte und dann auch mal wieder weg war und so weiter und so fort. Also absolut realistische Geschichte. Und dann habe ich aber doch noch gesagt, da sage ich, Herr Messner, aber wenn das einfach nur so eine Affenart sein soll und so weiter und gar kein Schneemensch und diese Sachen, das ist doch ganz unspektakulär und so. Warum haben Sie das den ganzen Leuten denn damals nicht gesagt? Und da hat er gesagt, das habe ich denen doch gesagt, aber das wollten die nicht drucken. Er war nicht ganz verzweifelt, aber er hat uns eindrücklich geschildert, dass sozusagen der Sensationalismus unserer Kolleginnen und Kollegen daran schuld war, dass eine ganz harmlose, interessante Geschichte, die vielleicht auch schön gewesen wäre für eine Forschungsarbeit von irgendwelchen Zoologen, immer zu so einer total krassen mythologischen Sache aufgebauscht wurde. Und das fand ich dann doch sehr schön. Und das hat mich dann doch mit einem sehr rationalen Reinhold Messner versöhnt.
Er hat nie über einen Schneemenschen oder so gesprochen?
Nein, also der Yeti, aber er sagte eben, das ist eben so eine Affenart oder auch Menschenaffenart, von denen die Einheimischen manchmal berichten. Und er hat was gesehen und er vermutet, das war's. Und absolut logisch, ja. Und er hat es so klar berichtet und so unaufgeregt, dass es jetzt auch nicht klang wie ein Trip, den du erlebt hättest, weil man zu wenig Sauerstoff eingeatmet hat oder so.
Nein, aber die Geschichte ist doch eigentlich toll, weil dadurch wird er ja wieder zu einem ganz normalen Menschen.
Ich weiß nicht, was die Marketingabteilung seines Verlages draus gemacht hat, aber er war zumindest eher unglücklich, dass die einschlägigen Blätter und Fernsehsendungen und so das zu sehr aufgebauscht haben. Was ich sehr schön fand und ich bin sehr froh, dass ich ihn es gefragt habe, weil ich glaube, ansonsten hätte ich mein Leben lang gedacht, na, der Messner.
Das ist ja nun ein wichtiger Schritt zur Rehabilitierung, weil das ist ja jetzt total plausibel.
Absolut, ja. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns immer über Feedback an mail@gehirnfinger.de.